Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 26. April 2022, gleich dem 6. Urdibehesht 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Wohltuend wie eine frische Sommerbrise«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel »Hintergrund einer Festnahme«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, US-Präsenz in Afghanistan führte nur zur Zerstörung. Iran, langer Atem ist nicht im Interesse der Wiener Gespräche. Tacht Ravonchi. Al-Aqsa-Moschee muss völkerrechtlich geschützt werden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. US-Präsenz in Afghanistan führte nur zur Zerstörung. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat gesagt, die militärische Präsenz der USA und der NATO in Afghanistan habe diesem Land nichts gebracht außer Zerstörung und Tod für seine Bevölkerung. Heute sehen wir ernste Probleme sowie Ungerechtigkeit auf internationaler Ebene, darunter in Afghanistan und Palästina, sagte Raisi bei einem Treffen mit Peteris Vaivas, dem neuen Botschafter Lettlands in Teheran. Im Hinblick auf die 20-jährige Militärpräsenz der USA und der NATO in Afghanistan sagte der iranische Präsident, die Präsenz der USA und der NATO in Afghanistan hatte kein anderes Ergebnis als Zerstörung und Massaker von Menschen und sie hat weder in Afghanistan noch in der Region zu Sicherheit geführt. Die Islamische Republik Iran ist gegen jede Maßnahme, die die Welt zu Unilateralismus und Krieg treibt, sagte er und fügte hinzu, dass der anhaltende Krieg und Konflikt in der Ukraine nicht die internationale Aufmerksamkeit von der Krise in Afghanistan und den Problemen der Bevölkerung dieses Landes sowie einer großen Flüchtlingsbewegung ablenken dürfe. Bei einem weiteren Treffen am Montag empfing der iranische Präsident den neuen Botschafter Montenegros, Perisa Kastratovic, und hob hervor, dass die beiden Länder über ein gutes Potenzial für den Ausbau der Kooperationen und der Beziehungen verfügten. Raisi beschrieb bei diesem Treffen außerdem den Krieg auf den Balkan als bittere Erfahrung für diese Region und die Welt und sagte, Irans prinzipielle Politik war es immer, Frieden, Stabilität und Fortschritt zu unterstützen und den Krieg abzulehnen. Iran. Langer Atem ist nicht im Interesse der Wiener Gespräche. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, Iran und die Europäische Union seien sich einig, dass ein langer Atem nicht im Interesse der Wiener Gespräche sei. Said Khatibzadeh sagte am Montag bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran, es ist angemessen, diesen Atem so schnell wie möglich mit einem persönlichen Treffen zu beleben. Und dieses Thema steht auf der Tagesordnung. Zum Transfer von Zentrifugen von Karaj nach Natanz sagte Khatibzadeh, Iran ist NPT-Mitglied und hat das Nichtverbreitungsabkommen akzeptiert. Und die Zentrifugen wurden infolge der Sabotage in Natanz nach der Benachrichtigung der Internationalen Atomenergieagentur IAEA an einen sicheren Ort gebracht. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte weiter, dass Iran im Rahmen des Nichtverbreitungsvertrags NPT alle Maßnahmen im Rahmen der IAEA und der inländischen Bedürfnisse ergreifen dürfe. In Bezug auf die Politik von US-Präsident Joe Biden bezüglich des Atomabkommens JCPOA fügte Khatib Zadeh hinzu, was zwischen Iran und den Vereinigten Staaten passiert, ist eine Konfrontation zweier Perspektiven. Sie ignorieren eine völkerrechtliche Sichtweise und versuchen bei allen internationalen Fragen ihre Politik aufzuzwingen. Aber sie müssen den iranischen Ansatz, demzufolge die stattgefundenen Verhandlungen und der Atomvertrag unterzeichnet und besiegelt wurden, respektieren. Khatib Zadeh betonte, dass die vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängten Sanktionen aufgehoben und die wirtschaftlichen Vorteile Irans voll berücksichtigt werden müssten. Tahrawanchi, Al-Aqsa-Moschee muss völkerrechtlich geschützt werden. Der iranische Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen sagte, um eine Katastrophe mit weitreichenden Auswirkungen zu verhindern, müsse der historische und rechtliche Status der Al-Aqsa-Moschee völkerrechtlich geschützt werden. Majid Tahrawanchi kritisierte das Schweigen und die Untätigkeit des UN-Sicherheitsrates zu den Verbrechen des israelischen Regimes gegen das palästinensische Volk und sagte bei einer Sitzung des Sicherheitsrates am Montag bezüglich der Entwicklungen in Palästina, die Rechte der Palästinenser werden nicht verwirklicht. Der hochrangige Diplomat der Islamischen Republik Iran fügte hinzu, die Fortsetzung der derzeitigen Position des Sicherheitsrates hat das israelische Regime nur ermutigt, seine Besetzung und seine Verbrechen gegen das unterdrückte Volk Palästinas fortzusetzen. Außerdem hob er hervor, die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk sind vollständig dokumentiert und unbestreitbar. Sie gelten nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen und die Täter solcher Verbrechen müssen unverzüglich vor Gericht gestellt werden. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen sagte, der UN-Sicherheitsrat müsse seine Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit gemäß der Charta erfüllen und das israelische Regime mit allen ihm zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln zur Rechenschaft ziehen. In Bezug auf die jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten sagte Tahrawanchi, das israelische Regime begeht seine Verbrechen vor den Augen der internationalen Gemeinschaft und ist sich bewusst, dass es keine Konsequenzen zu tragen hat. Er verwies auch auf die destabilisierenden Aktivitäten des israelischen Regimes in der Region und sagte, dass das israelische Regime die Souveränität und territoriale Integrität Syriens verletzt habe und durch die offenen Drohungen mit Gewalt gegen andere Länder in der Region setze es seine destabilisierenden und bösartigen Aktivitäten fort, was eine echte Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in dieser Region und in der Welt sei. Der palästinensische Konflikt könne nur gelöst werden, wenn die Besatzung endet und die unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes voll anerkannt und geschützt werden, so der iranische UNO-Botschafter. Russland kritisiert israelischen Siedlungsbau im besetzten syrischen Golan. Israels Pläne, eine Siedlung auf dem besetzten syrischen Golan zu bauen, untergraben die Stabilität in der Region, sagte Wassily Nebenzia, Russlands ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, am Montag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Der zionistische Ministerpräsident Naftali Bennett kündigte vor 4 Monaten an, dass mehr als 7000 Wohneinheiten in neuen Siedlungen auf den besetzten Golanhöhen gebaut werden sollen. Die Beziehungen zwischen Moskau und Tel Aviv haben sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine und den antirussischen Positionen des zionistischen Regimes verschlechtert. Vor einigen Tagen hat das russische Außenministerium den israelischen Botschafter Alex Ben Zvi einbestellt, wegen der jüngsten Äußerungen des Außenministers dieses Regimes Yair Lapid, der die russische Invasion in der Ukraine verurteilt hat. Der israelische Außenminister behauptete vor wenigen Tagen in einer Twitter-Nachricht, Russland begehe Kriegsverbrechen in der Ukraine. Das russische Außenministerium kritisierte kürzlich Lapids antirussische Rhetorik bezüglich der Forderung, die Mitgliedschaft Moskaus im UN-Menschenrechtsrat auszusetzen. OIC forderte Ende der israelischen Besatzung in Al-Quds, Jerusalem. Die Organisation für islamische Zusammenarbeit, OIC, forderte die Aufhebung der israelischen Besatzung von Al-Quds und betonte die Notwendigkeit, einen palästinensischen Staat mit Hauptstadt Al-Quds, Jerusalem, zu gründen. Al-Quds Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee sind seit Freitag, 15. April 2022, Zeuge der schlimmsten Zusammenstöße des vergangenen Jahres zwischen zionistischen Milizen und palästinensischen Gläubigen. Bei diesen wurden mindestens 350 Palästinenser verletzt und mehr als 400 festgenommen. Laut der Webseite Al-Khalij Online betonte die Organisation für Islamische Zusammenarbeit die Illegalität der Aktionen des Besatzerregimes zur Änderung des Status quo in Al-Quds Jerusalem und forderte alle Länder und Institutionen auf, sich nicht an diesen Änderungen zu beteiligen. Die OIC machte das Besatzerregime für alles verantwortlich, was in den palästinensischen Gebieten passiert, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Verantwortung für die Beendigung der Besatzung und die Bestrafung dieses Regimes zu übernehmen. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, forderte das israelische Regime auf, die Annexion in Al-Quds Jerusalem zu beenden und erklärte, dass der Frieden im Nahen Osten, also Westasien, mit dem Ende der Besetzung Palästinas beginnen werde. Jemenitische Nachrichtenquellen gaben den Beginn eines viertägigen Treffens unter dem Motto »Palästina, das zentrale Thema der islamischen Umma« bekannt, bei dem hochrangige Verantwortungsträger der nationalen jemenitischen Halsregierung in Sana'a anwesend sind. Das viertägige Treffen begann am Montag in Anwesenheit von Mahdi al-Mashad, dem Sprecher des obersten politischen Rates, und Abdulaziz bin Habtur, dem Ministerpräsidenten der nationalen Halsregierung, sowie einer Gruppe hochrangiger politischer und militärischer Vertreter in Sana'a. Die Jemeniten unterstützen die Widerstandsbewegung, sagte Abdulaziz bin Habtur am Montag beim besagten Palästina-Kongress in Sana'a und fügte hinzu, dass die wahre Unterstützung für den palästinensischen Widerstand nicht aus den arabischen Ländern, sondern aus der Islamischen Republik Iran komme. Bin Habtur betonte, die Palästina-Frage bewegt alle freien Menschen in der Welt und insbesondere in der arabischen und islamischen Welt. Russland, Waffenstillstand in Ukraine ist derzeit nicht möglich. Wir glauben, dass ein Waffenstillstand im Moment keine Option ist, weil der einzige Vorteil darin bestünde, dass er den ukrainischen Streitkräften die Möglichkeit gibt, neue Energie zu tanken und noch provokativere Szenen wie Bucha zu schaffen, sagte Dmitri Polyansky, Russlands stellvertretender Botschafter bei den Vereinten Nationen, am Montag in New York. Der stellvertretende russische Außenminister Andrei Rodenko gab am Montag bekannt, dass kein Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergei Lavrov mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitri Kolba in Istanbul geplant sei. Unterdessen sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov am vergangenen Freitag zu den Gesprächen zwischen Moskau und Kiew: Diese Gespräche sind in eine Sackgasse geraten. Ich denke, Kiew ist möglicherweise nicht mehr bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, sagte Lavrov und stellte fest, dass Moskau 5 Tage nach der Übermittlung seines jüngsten Angebots an die Ukraine noch keine Antwort erhalten habe. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 14 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 16 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Lieferungen schwerer Waffen an Kiew verlängern nur den Krieg, das Blutvergießen und die Zerstörung und öffnen den Weg in einen möglichen Dritten Weltkrieg, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörsel, in unserem Interview. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, es gab bislang eine Reihe von Friedensbemühungen, die allerdings bislang nichts gebracht haben. Der russische Außenminister Lavrov räumte auch ein, dass die Gespräche mit Gesandten der Regierung in Kiew ins Stocken geraten seien. Also erzählen Sie uns etwas konkret, wo sind die Probleme?
Wir haben jetzt einen eklatanten Fall, der gehört unbedingt in dieses Interview hinein, weil in den nächsten Stunden sich das Schicksal da in Mariupol für das Azov-Stahlwerk entscheiden muss. Einfach wegen Wassermangel, um das mal so zu sagen. Sie wissen, Wassermangel, das kann man 2-3 Tage aushalten, dann ist Feierabend und der Feierabend passiert heute oder spätestens morgen, es sei denn, jemand findet noch irgendwo ein Löchlein mit Wasser. Also das ist die Situation. Da haben sich also in diesem Stahlwerk ein paar hundert Soldaten vergraben mit den Zivilisten. Ich hatte das kurz angesprochen. Hier gibt es einen wichtigen Punkt, den man auch sagen muss, warum der Westen so stark auf diese Sache einsteigt, könnte daran liegen, höre ich in Moskau, dass westliche Generäle da unten im Stahlwerk sich verkrochen haben mit den Kämpfern. Das würde dann jetzt auffliegen, wenn die aufgeben. Und also gibt es so ein großes Propagandageschrei, weil man irgendwie offenbar versucht, die rauszuholen. Es hat auch Versuche mit Hubschraubern, die sehr tief liegen, gegeben, um in das Stahlwerk reinzukommen. Nun ist aber alles auch von der Küste her abgeschnitten. Das ist alles total, wie soll man sagen, problematisch. Die Zivilisten sind natürlich unter dem gleichen Wassermangel wie auch die Soldaten. Und wer weiß, wie dann das Essen geteilt wird und ob es nicht dann zu Lasten der Zivilisten geht, weil die Hunger haben, schlicht bewaffnet sind. Also solche schrecklichen Dinge passieren da. Das stört natürlich Friedensgespräche, wenn alles so sich auf einen Punkt konzentriert. Das andere ist die grundsätzliche Lage. Dinge, über die man diskutieren könnte, gibt es praktisch nicht mehr. Denn Russland hat seine Truppen aus der Umgebung von Kiew und aus der Nordukraine abgezogen, weil es sich konzentrieren wollte auf den Donbass und auch keinen Sinn darin sah, die wunderschöne Hauptstadt weiter kaputt schießen zu müssen, weil sozusagen die ukrainische, die Kiewer Seite, sich angewöhnt hat, alles als Waffenlager zu benutzen, auch alte Kaufhäuser und so etwas. Deswegen ist dieser 7-stöckige oder mehrstöckige Shoppingkomplex dann auch mit einer Hyperschallrakete abgeschossen worden, weil, wie man auf den Fotos mit bewegten Bildern dann eben und auf Filmen sah, hier Militärfahrzeuge der Kiewer Armee reingefahren sind und dann haben die Russen bombardiert und so geht das und das kann man natürlich, da kann man schließlich eine Hauptstadt dran zerlegen, das ist nicht das Interesse Moskaus, also haben sie sich auf die tatsächlich notwendigen Dinge konzentriert und da gibt es eine neue Äußerung eines russischen Generals, da wird in der New York Times diskutiert, wie ernst man das nehmen soll, aber der sagt, man möchte eben im Grunde bis nach Transnistrien, also weiter Richtung Westen, sodass die Ukraine komplett von der Schwarzmeerküste auch abgeschnitten wäre, nicht nur vom Asowschen Meer. Das ist also sehr, sehr interessant hier als Kriegsziel. Und der Küstenstreifen, der reicht dann eben vielleicht 100 Kilometer tief in das ukrainische Land hinein von dort aus oder 150 Kilometer, das ist eben nicht ganz klar. Und das sind sozusagen die Dinge, die jetzt als nächstes passieren. Und die passieren, da gibt es auch wenig, dass man da diskutieren könnte. Dann kann man vielleicht noch Gefangene austauschen oder auf bestimmte spezielle Situationen hinweisen, wo man sich einigt, wie man vorgeht, weil man Zivilisten zu schützen hat. Das sind Dinge, die eigentlich normalerweise solche Gespräche hinter den Kulissen befeuern und machen die sinnvoll. Wenn aber das Kriegsziel der anderen Seite, also hier der russischen Seite, klar ist, dass man diese Gebiete erobern will, dann offenbar sieht Kiew keinen Grund, hier weiter zuzuarbeiten, da sie eben beschlossen haben, die Zivilbevölkerung als Schutzschild zu benutzen. Und warum geht das überhaupt? Die Menschen halten in einer Festigkeit und Zähigkeit an ihrer Wohnung in einem Wohnblock, an ihrem Häuschen auf einem Minigrundstück. Die halten am Boden fest mit Klauen und Zähnen. Das erinnert mich fast an die Palästinenser. Ich finde das absolut rührend, aber natürlich furchtbar gefährlich und macht die Kriegssituation ganz kompliziert und schwierig, weil eben das überlegene russische Militär dadurch das unterlegene Kiewer Militär nicht einfach angreifen kann, sondern immerzu muss Rücksicht genommen werden auf Menschen, die dazwischen wohnen. Und das heißt, in einem mehrstöckigen Wohnblock, dass im dritten Stock eine Familie wohnen kann, aber im vierten und fünften Stock hat sich das Militär einquartiert. Und wie soll man so etwas sinnvoll bekämpfen und effizient? Das geht nicht. Das heißt, es sind in der Vergangenheit viele russische Menschenleben da verloren gegangen, sind Soldaten gestorben, weil sie nicht richtig Krieg führen konnten in einem teilweise von Zivilisten bewohnten Gebiet, Zivilisten, die auch nicht herausgelassen werden. Wir haben ja einen globalen Propagandakrieg im Grunde darum, wer blockiert denn den Abzug der Zivilisten? Und die russische Seite sagt, das ist Kiew, und die Kiewer Seite sagt, das ist Moskau. Aber die Tatsachen deuten eben eher darauf hin, dass es das Kiewer Militär ist, das die Zivilisten festhält, weil es sonst nämlich militärisch wenig Chancen hätte.
Herr Horsell, am kommenden Dienstag wird UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nach Moskau und Kiew reisen. Was steht dort dann auf der Agenda?
Ja, natürlich soll die UN, will ich mal sagen, das ist ja kein freier Betrieb, sondern die UN stehen ja unter amerikanischer Oberherrschaft sozusagen, müssen jetzt diesen wichtigsten Beitragszahler, der ständig säumig ist, nebenbei gesagt, da zufriedenstellen und müssen in Moskau auf eine Frieden dringen. Und das wird man sich in Moskau sehr geduldig und diplomatisch anhören, aber man wird da nicht weiterkommen. Das ist absehbar, weil nun mal die russischen Kriegsziele feststehen und Putin ist angetreten, den russischen Teil, also den russisch, hauptsächlich russischsprachigen Teil, das, was Putin als Verwandte bezeichnet hat, da einzugreifen und zu schützen. Und man kommt auch jetzt erst langsam, auch durch eine veränderte Befehlsführung, nicht? General Dvornikov hat das Kommando übernommen in der Südostukraine. Das wird nicht mehr aus Moskau geführt wie bisher. Alle diese Dinge führen eben dazu, dass Russland im Moment besser aufgestellt ist. Die werden ihre Ziele durchsetzen wollen und da hilft die Reise wenig. Und natürlich helfen auch die weiteren Sanktionen, die jetzt in dieser beginnenden Woche kommen sollen. Die helfen nichts, um Moskau irgendwie zu irgendeiner Änderung seines Kurses zu bewegen. Russland hat sich davon unabhängig gemacht, hat erfolgreich Gespräche mit Indien geführt. China ist sowieso verbündet. Also das sind Dinge, da helfen keine Bankensanktionen. Auch wenn Deutschland Selbstmord begeht wirtschaftlich und stellt Nord Stream 1 Doppelpipeline ab und importiert kein Öl mehr, während die USA ihre Ölimporte aus Russland gerade verdoppelt haben. Das sind ja alles vollkommen perverse Situationen. Das alles nützt aber nichts. Diese komische Embargo-Politik, die einfach Europa viel stärker verletzt als Russland, um Russland irgendwie zu überzeugen. Im Gegenteil, die sitzen da und sagen, macht nur, wir gucken euch gerne beim Wirtschaftscrash zu. Ja, das ist die Lage, die ist vollkommen verfahren. Und diese Reise sehe ich als im Wesentlichen aussichtslos an, wie da jetzt passiert.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Bleiben Sie dran!
wohltuend wie eine frische Sommerbrise.
Zu Beginn ein Wort von Imam Ali alaihi salam, nämlich das Fasten des Herzens in Form der Enthaltsamkeit von sündigen Gedanken steht über dem Fasten des Magens und der Enthaltsamkeit von Essen und Trinken. Als erstes besprechen wir wieder zwei Abschnitte aus dem Gebet Makarime Achloq von Imam Sajjad alaihi salam. Er betet zu Gott: O Gott, belass in mir keine Angewohnheit und Eigenschaft, die als hässlich gilt, sondern heile sie. Ebenso wenig belass eine unschöne Art, für die ich getadelt werde, in mir, vielmehr verwandle sie in eine schöne Art und lass keinen Faktor innerer Größe unvollendet bleiben, sondern vervollende ihn. Die Eigenliebe lässt nicht zu, dass der Mensch seine Fehler sieht. Aber wenn der Mensch schon in seiner Jugend Pflichtgefühl gegenüber Gott verspürt, mit der göttlichen Lehre vertraut wird und die Gebote Gottes kennt und beachtet, kann er schlechtes und gutes Verhalten voneinander unterscheiden. Er wird seltener einen Fehler begehen und merken, wenn er etwas falsch gemacht hat. Der Prophet des Islams sagt, wenn Gott Gutes für seinen Diener will, gibt er ihm Wissen über die Religion, macht ihn gleichgültig gegenüber den weltlichen Dingen und bewusst gegenüber seinen Mängeln. Auch können die Gläubigen voneinander lernen. Einer ist dem anderen wie ein Spiegel. Er kann in ihm seine eigenen Fehler erkennen und verbessern und gute Eigenschaften von ihm übernehmen. Imam Ali alaihi salam hat zu Komeil ibn Ziyad gesagt: Der Gläubige ist für den anderen Gläubigen ein Spiegel, denn wenn er ihn, den Gläubigen, genau betrachtet, wird er dadurch erkennen, was er innerlich braucht, seine spirituellen Mängel beseitigen können und seinen inneren Zustand schön werden lassen. Jeder kann seinen Glaubensgefährten bitten, dass er ihn auf seine Fehler aufmerksam macht, so wie es in der Frühzeit des Islams Sitte war, als die Muslime zueinander sagten: Gottes Segen werde dem zuteil, der mir eine Huld erweist, mich beschenkt und mir meine Fehler sagt. Der nächste Satz in Makarime Achloq von Imam Sajjad ist wie folgt: O Gott, verwandle den Neid der Sünder und Frevler gegenüber mir in Freundschaft. Imam Sajjad spricht hier von Hasad. Damit ist Neid gemeint, der den Wunsch enthält, dass der Segen, den ein anderer verdient, vernichtet wird. Nur Heuchler missgönnen anderen einen Segen. Ein wahrer Gläubiger aber hegt niemals einen solchen Wunsch. Er bittet Gott lediglich, dass auch ihm dieser Segen zuteil wird. Der Prophet hat einmal gesagt: Wisset, jeder, der zur Teilnahme am Gemeinschaftsgebet zur Moschee geht, dem werden für jeden Schritt 70.000 gute Dinge als Lohn vermerkt. Und wenn er in diesem Zustand stirbt, wird Gott 70.000 Engel an sein Grab schicken, die ihn in seiner Abgeschiedenheit Gesellschaft leisten und für ihn um Vergebung bitten, bis er aufersteht. Nach diesem verheißungsvollen Wort des Propheten des Islams nun folgende Geschichte. Ein Mann war früh am Morgen aufgestanden, um in der Moschee das Gebet zu verrichten. Unterwegs stolperte er und sein Gewand wurde schmutzig. Er kehrte ins Haus zurück, zog sich um und machte sich wieder auf den Weg. Doch an der gleichen Stelle passierte ihm dasselbe wieder. Erneut eilte er nach Hause und zog sich ein sauberes Gewand an. Dann machte er sich wieder auf den Weg zur Moschee. Unterwegs traf er einen Mann, der ein Weglicht in der Hand hielt. Er grüßte und fragte ihn, wie er heißt. Dieser Mann aber sagte, ich habe gesehen, dass du zweimal auf dem Weg zur Moschee gestürzt bist. Deshalb habe ich ein Weglicht gebracht, um dir auf den Weg zu leuchten. Der Mann bedankte sich herzlich und dann gingen beide gemeinsam zur Moschee. Bei der Moschee angelangt, lud er den Mann mit dem Weglicht zum Gebet in der Moschee ein. Aber der Fremde lehnte ab. Der Mann fragte nach dem Grund. Da sagte der andere, ich bin Shaitan, der Satan.
Die Verwunderung des Gläubigen war groß. Shaitan aber erklärte, ich habe dich gesehen, wie du zur Moschee gingst und habe versucht, dass du stürzt. Als du aber nach Hause zurückgekehrt bist, dich umgezogen hast und erneut zur Moschee gingst, hat Gott dir alle Sünden vergeben. Da habe ich dich wieder straucheln lassen, aber du hast dein Vorhaben nicht aufgegeben, bist wieder nach Hause gegangen und mit sauberer Kleidung in Richtung Moschee gekommen. Deshalb hat Gott diesmal die Sünden aller in deiner Familie verziehen. Da habe ich befürchtet, dass wenn ich dich noch einmal stürzen lasse, Gott die Sünden aller Menschen in deiner Stadt vergeben wird. Deshalb habe ich mich entschlossen, dich zur Moschee zu begleiten, damit ich sicher bin, dass du heil dort ankommst. In unserem heutigen Ausschnitt aus den Empfehlungen Imam Alis an seinen Sohn Imam Hassan gegrüßet seien sie steht, »Mein Sohn, wisse, vor dir liegt eine schwer passierbare Stelle und diejenigen, die eine leichte Last haben, werden sie viel leichter überwinden als die mit schwerer Last, aber die, die langsam gehen, haben es viel schwieriger als die, die eilen.« Und wisse, dass deine Wohnstätte nach Überwindung dieses Engpasses mit Sicherheit entweder das Paradies ist oder die Hölle. Deshalb beschaffe, bevor du den Engpass betrittst, die nötigen Dinge und bereite die Wohnstätte, bevor du eintriffst, vor, denn nach dem Tod gibt es weder eine Möglichkeit, sich zu entschuldigen, noch einen Weg zur Rückkehr in die Welt und Wiedergutmachung der Vergangenheit. An dieser Stelle spricht Imam Ali alaihi salam in seinen Empfehlungen von der langen und furchterregenden Reise zum jüngsten Gericht und mahnt, einen Vorrat für das Jenseits anzulegen. Mit der schwer passierbaren Stelle kann der Tod oder die Todeszwischenphase Barzach zwischen Leben und Auferstehung oder auch die Al-Sirat, die sehr schmale Brücke, die über die Abgründe der Hölle hinweg ins Paradies führt. Vielleicht sind auch alle diese Dinge gemeint. Wer diese schwierige, schmale Stelle überwinden will, darf natürlich keine schwere Last bei sich haben. Und Imam Ali alaihi salam sagt, dass den Menschen nach Überwindung dieser schmalen Stelle entweder das Eden oder die Verdammnis erwartet. Daher sollte der Mensch, bevor er diesen Engpass erreicht, die nötigen Vorbereitungen für sich getroffen haben, denn auf der anderen Seite wird er sich nicht mehr vor Gott herausreden können.
Im Heiligen Koran heißt es in der Sure 23 Mu'minin in den Versen 99 und 100, wenn der Tod an einen von ihnen herantritt, spricht er, mein Herr, sende mich zurück, auf dass ich recht handeln möge in dem, was ich zurückließ. Nein, das sind nur leere Worte von ihm. Eine Frucht, die vom Baum gefallen ist, wird nicht wieder auf ihren Zweig zurückkehren. Und jemand, der die Todeszwischenphase erreicht hat, kann nicht wieder ins Leben zurück. Es ist eine Mahnung an uns alle, dass jeden Augenblick möglicherweise alles für uns auf dieser Erde zu Ende ist. Und wir bekümmert die Augen schließen müssen, während das Tor zur Reue für uns verriegelt und der Weg zur Beschaffung eines Vorrats fürs Jenseits versperrt wurde. Wie gut ist es im Monat Ramadan, uns die Empfehlungen Imam Alis zu Herzen zu nehmen und reuevoll zu Gott zurückzukehren und ihn um Vergebung zu bitten.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Hintergrund einer Festnahme. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. Mittwoch, 16. März, Teheran, internationaler Flughafen Imam Khomeini. Die iranisch-britische Doppelbürgerin Nazanin Zahrady Radcliffe verlässt nach 6 Jahren Iran in Richtung Großbritannien. Im April 2016 wurde sie am selben Flughafen wegen Verletzung der nationalen Sicherheit Irans festgenommen. Einige Monate später wurde sie zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie einen sanften Sturz der Islamischen Republik geplant hatte. Aber zurück in Großbritannien erzählten die Medien eine andere Geschichte über Zahrady, eine unschuldige Frau, die in Iran ohne Grund festgenommen wurde. Richard Radcliffe, Nazanins Ehemann.
Nazanin has been to Iran 4 times since the baby was born. Every time she's been fine with no problems. She's been over here for 7 years.
Nazanin war seit der Geburt des Babys 4-mal in Iran. Jedes Mal war alles in Ordnung und problemlos. Sie ist seit 7 Jahren hier gewesen. Wir haben uns 2007 kennengelernt. Sie arbeitet für wohltätige Zwecke, die nichts mit Iran zu tun haben. Es ist also nicht klar, was das Problem ist und warum sie plötzlich verhaftet wurde. Sie ist jetzt seit 36 Tagen in Haft.
Niemand stellte in Frage, was die 39-jährige Mutter sonst noch getan haben könnte, um verhaftet zu werden. Und wenn sie es taten, war die Antwort nur eine Sache. Frau.
You say that the Iranians have made some comment about a possible risk to national security.
Sagten Sie nicht, dass die Iraner einige Bemerkungen über ein mögliches Risiko für die nationale Sicherheit gemacht haben? Gibt es irgendetwas, das Sie glauben lässt, dass Ihre Frau bei ihrer gemeinnützigen Funktion bei der Thomson Reuters Stiftung vielleicht vom Kurs abgekommen ist und vielleicht etwas außerhalb der Grenzen ihres Jobs getan hat? Richard Radcliffe, Nazanins Ehemann.
Nein,
sie arbeitet in Marokko, Burma, Myanmar und Subsahara-Afrika. Ich kann nicht erkennen, wie es in irgendeiner Weise ein Risiko für die nationale Sicherheit Irans sein könnte. Saradis Ehemann betonte in mehreren Medien, dass sie nur Mitarbeiterin der Wohltätigkeitsstiftung Thomson Reuters bei der Koordinierung von Projekten sei. Aber plötzlich machte Boris Johnson einen interessanten Schritt im britischen Unterhaus. Boris Johnson, Premierminister Großbritanniens. Wenn ich mir anschaue, was Nazanin Zaghari Ratcliffe gemacht hat, dann hat sie, wie ich es verstehe, den Leuten einfach nur Journalismus beigebracht. London versuchte, Johnsons Bemerkung als einfachen Versprecher vorzugeben. Aber die Katze, die er aus dem Sack gelassen hatte, bestätigte die Behauptung des iranischen Informationsdienstes, dass die sogenannte unschuldige Mutter in die illegale Rekrutierung von jungen Personen für den persischen BBC-Dienst verwickelt war, die mit der iranischen Regierung unzufrieden waren, um Propaganda gegen Iran zu verbreiten. Ihre Arbeit mit der BBC ging mit einem Projekt namens Zigzag Academy weiter. Die Zigzag Academy erhielt $3 Millionen aus den Niederlanden, die zu den wenigen Ländern gehören, die den Sturz der Islamischen Republik Iran finanzieren. Die BBC weigerte sich, sie als Mitarbeiterin anzugeben, aber ihr BBC-Lohnzettel kann bezeugt werden. Veröffentlichte Dokumente zeigen interessante Taktiken im Journalistenausbildungsprogramm der Zigzag Academy. Zum Beispiel die Verwendung von gefälschten Namen und E-Mail-Adressen, Informationsverschlüsselungs- und Codierungssoftware, um Informationen zu verschleiern. Warum würde eine Gruppe einfacher Journalisten ein solches Sicherheitstraining benötigen? Javad Mansouri, Historiker. Großbritannien war die erste Regierung der Welt, die die Medien als Teil ihres Geheimdienstes eingesetzt hat. Alle anderen lernten das dann von ihm. Wir sehen, dass Britannien der Gründer der meisten Nachrichtenagenturen ist. Diese Nachrichtenagenturen wurden nicht gegründet, um Informationen zu verbreiten, sondern um sie zu sammeln. Zaghari's Aktivitäten waren nicht auf die BBC beschränkt. Etwas später im Jahr 2010 trat sie einem britischen Institut namens Trainingsstation bei. Laut Dokumenten, die von der iranischen Justiz enthüllt wurden, erhält dieses Institut sein Budget von Organisationen, die mit der britischen und der US-Regierung verbunden sind. Es dient seinen Gründern als Mittel für Regimewechsel und sanften Krieg in anderen Ländern. In diesem Institut wurden offenbar zwei Projekte mit den Namen Iran 1 und Iran 2 von Zaghari ins Leben gerufen. Das zentrale Ziel war es, zu lehren, wie man Anti-Staatskampagnen startet und verwaltet. All das unter dem Namen von Journalismus. Alan Steven, Medienexperte.
I think if journalists are being used, as you say, or being used as a device to undermine another country or to deliver.
Ich denke, es ist völlig unverantwortlich, wenn Journalisten als Mittel benutzt werden, um ein anderes Land zu untergraben oder um gefälschte Nachrichten von einem anderen Land zu verbreiten. Ich denke, das entehrt den Beruf des Journalisten und die Journalisten selbst. Ich halte es für völlig unangemessen und falsch, dass sich ein Journalist so politisch verhält. Und ich würde erwarten und hoffen, dass Leute, die sich so verhalten, aus diesem Beruf hinausgeworfen werden und sich nicht mehr Journalisten nennen können. Das ist völlig unverantwortlich. Es ist bekannt, dass die Trainingsstation von USAID finanziert wurde, einer Organisation, die dafür bekannt ist, starke Verbindungen zu amerikanischen Geheimdiensten, insbesondere der CIA, zu unterhalten. Zahari erhielt $45,000 für ein einziges viermonatiges Projekt mit diesem Institut. In der Zwischenzeit hat sie ein Projekt namens Frauen zu Frauen im Geschäft in Iran definiert, das direkt vom britischen Außenministerium finanziert wird. Das Projektziel war offenbar, iranischen Frauen zu mehr wirtschaftlicher und sozialer Macht zu verhelfen. Aber die Frage ist, warum sich das britische Außenministerium plötzlich Sorgen um Arbeitsplätze für iranische Frauen machte. Die iranische Justiz glaubte, dass der Plan dazu gedacht war, Frauen in inaktiven Bewegungen zu mobilisieren, um sie in Zeiten der Not, wie vom britischen Außenministerium festgelegt, einzusetzen. Peter Ford.
It's true that Britain boasts of what it calls its soft power, which includes foundations and institutions.
Es ist wahr, dass Großbritannien sich seiner sogenannten Soft Power rühmt, die von der britischen Regierung unterstützte Stiftungen und Institutionen umfasst, die das erklärte Ziel haben, die Demokratie auf der ganzen Welt zu fördern. Und unter diesem Banner unterstützt die britische Regierung Regimewechsel und einige dieser Bemühungen wurden auf Länder im Nahen Osten wie Syrien und Iran gerichtet. Der Fall von Nazanin Zahrari Radcliffe fesselte das Interesse der britischen politischen und medialen Eliten wie kein anderer zuvor. Experten glauben, dass Londons ungewöhnliche Aufmerksamkeit für Zahraris Problem der iranischen Klage gegen sie mehr Glaubwürdigkeit verliehen hat. Um es mit den Worten von Greg John Murray, einem ehemaligen britischen Diplomaten, zu sagen: Dass das Vereinigte Königreich den Fall nun übernommen und ihn auf die Ebene eines Staatsstreits gehoben hat, ist nicht nur ungewöhnlich, sondern ist meiner Meinung nach seit dem Ersten Weltkrieg nicht eingetreten. Während ihrer Gefangenschaft gab Iran Zahradis Ehemann Richard Radcliffe die feste Zusicherung, dass er ins Land reisen könne, um seine Frau zu besuchen, ohne verhaftet zu werden. Aufgrund seiner umfangreichen Zusammenarbeit mit britischen Geheimdiensten entschied er sich jedoch, das Risiko nicht einzugehen. Wenige Tage vor der Freilassung von Zahrari Radcliffe zahlte Großbritannien eine historische Schuld von fast 400 Millionen Pfund an Iran zurück. Großbritannien schuldete Iran das Geld wegen einer Vorauszahlung des ehemaligen iranischen Schahs für den Kauf von 1750 Chieftain-Panzern und anderen Militärfahrzeugen. Doch westliche Medien gaben vor, als hätte die britische Regierung Lösegeld für die Freilassung von Zahrari gezahlt. Hossein Amir Abdollahian, Irans Außenminister. Lassen Sie mich zunächst klarstellen. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen diesem Betrag und der Freilassung der in Iran wegen Spione und Sicherheitsvorwürfen festgenommenen Personen, deren Verbrechen nachgewiesen wurden und die Justiz über sie entscheiden musste. Wir haben diesen Betrag vor einigen Tagen erhalten, aber gleichzeitig wurden die Gerichtsverfahren zur Freilassung dieser beiden Personen fortgesetzt. Der Zeitpunkt der Freilassung und der Geldüberweisungen mögen nahe beieinander gelegen haben, aber es gibt keine Verbindung zwischen ihnen. Alles im Allen wurde Nazanin Zahrari Radcliffe von den Briten als Schachfigur benutzt, um ihre Anti-Iran-Politik voranzutreiben. Einmal als Anwerberin für subversive Aktivitäten unter dem Deckmantel des Journalismus und einmal als angeblich unschuldige Frau hinter Gittern, um mehr Druck auf Teheran auszuüben. Wer weiß, wie sie jetzt nach ihrer Entlassung benutzt werden wird.
Thank you.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.